liebe Glaubensfreunde, im Anfangsgebet und auch in den einleitenden Worten sind wir daran erinnert worden, dass wir uns noch im November befinden. Und da erinnere ich mich, als ich 13 Jahre alt war, da kam unser Deutschlehrer in die Klasse und gab uns das Aufsatzthema Novembergedanken. Und als er unsere ratlosen Gesichter sah, da machte er ein paar Vorschläge, worüber man schreiben könnte. Über den berüchtigten Londoner Nebel, der alles einhüllt. Über die trüben Gedanken, die sich mancher Menschen bewältigen, gerade im November. Oder als letztes sagte er, man könne ja auch, es war 1942, an die etwas bedenkliche Lage der deutschen Wehrmacht vor Moskau schreiben. Aber das dann mit dem Gedanken, auf jeden November folgt wieder ein Mai. Der ist ja auch damals auf den November gefolgt, aber es wurde nicht besser mit Stalingrad und was alles danach kam. Nun, wir kommen ja nicht zusammen im Gottesdienst, um uns trüben Gedanken hinzugeben. Habt ihr euch schon mal gefragt, ich tue das gelegentlich mal so, warum komme ich eigentlich jedes Wochenende zum Gottesdienst? Ja, ein Jahr aus, jahrzehntelang, bis an mein Ende, solange meine Füße mich tragen. Warum eigentlich? Eine erste Antwort könnte man aus Lukas 4, Vers 16 finden. Da steht ganz schlicht und einfach von Jesus, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Für eine Gewohnheit braucht man nicht ständig neue Entscheidungen. Das ist das Gute an einer Gewohnheit, auch das Schlechte, wenn es eine schlechte Gewohnheit ist. Man braucht sich nie neu entscheiden, man tut's einfach. Das ist meine Gewohnheit. So war es bei Jesus. Deswegen gehe ich zum Gottesdienst, jede Woche. Eine zweite Begründung könnte sein, ich treffe mich gern mit Menschen, die mich schon mit strahlenden Gesichtern begrüßen, mich vielleicht sogar an den Arm nehmen. Das haben mir junge Leute immer wieder gesagt, als ich sie im Religionsunterricht fragte, so anonym, gebt mal einen Zettel ab, warum besuche ich den Gottesdienst und was erwarte ich davon? Da schrieben sie gern, ich möchte gern im Kreis von Menschen sein, wo ich mich angenommen fühle, wo ich mich zugehörig fühle, wo ich auch mal ein gutes Gespräch führen kann und wo ich gestärkt werde. Und dann gibt's noch einen dritten Grund. Ich besuche den Gottesdienst, weil ich eine Ermutigung brauche. Die Woche zehrt an meinen Kräften, mit all ihren Aufgaben und Pflichten, gilt besonders für die, die noch berufstätig sind oder zur Schule gehen. Ich brauche einfach neue Kraft. Deswegen reichen mir die 6 Worte gerade, die 6 Tage in der Woche, gerade um mich auf den 7. Tag zu freuen, da bin ich wieder unter Gleichgesinnten. Das ist es doch, warum ich den Gottesdienst besuche. Ich möchte gemeinsam beten und singen und ein gutes Wort der Ermutigung von Gott erhören. Denn nur Gottes lebendiges Wort enthält die schöpferische Kraft, die etwas neu schaffen kann in meinem Leben. Heute möchte ich mit euch über ein Wort nachdenken, das mir in den letzten Jahren immer bedeutsamer geworden ist. Hebräer 13, Vers 9, Manfred hat es schon in einer neueren Übersetzung vorgetragen, lasst euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisen, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Hast du dir das schon einmal gewünscht? Ein festes Herz, das nicht mehr bewegt werden kann, das geradeaus geht durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen und fest bleibt, was auch immer geschehen mag. Hier wird als erstes gesagt, dass ein festes Herz ein Geschenk der Gnade Gottes ist. Das kann nicht durch fromme Übungen erworben werden, durch besondere Leistungen. Das ist etwas, was Gott dir schenkt. Zum anderen wird gesagt, dass es um ein Festwerden geht. Du kannst nicht zu Gott hingehen und sagen, mein trotziges und verzagtes Herz, ich tausche es ein und du gibst mir ein festes Herz, eins von besserer Qualität. Nein, ein festes Herz wird erlangt auf der Teststrecke des Alltags. Da verspricht niemand vollmundig, wir machen den Weg frei. Fest wird das Herz im schweren Gelände. Und wir sollten uns gut anschnallen, wenn manchmal eine Rüttelstrecke kommt und Schlaglöcher da sind. Ein festes Herz wird immer wichtiger. Aus meiner Sicht in dreifacher Hinsicht. Fest in der Lehre, fest im Vertrauen und fest in der Siegesgewissheit. Fest in der Lehre, woran er dabei denkt, der Schreiber des Hebräerbriefes, das sagt er in zwei Sätzen zuvor. Da erinnert er sie daran, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Kommt die Frage auf, wovon haben die Lehrer denn gesprochen? Was ist denn die Hauptsache ihrer Lehrer gewesen? Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ein Wort mal an die Lehrer und Prediger unter euch hier in diesem Kreis. Vergiss das nie. Deine Worte sollen Christus erheben, sollen ihn in den Mittelpunkt stellen, ihn verherrlichen. Das ist übrigens der ganze Inhalt des Hebräerbriefes, welche Kapitel du auch anschaust. Der Hebräerbrief beginnt mit der großartigen Feststellung, Gott ist nicht länger im Verborgenen geblieben. Er ist zu uns gekommen. Er hat in der Vergangenheit auf mancherlei Weise mit uns geredet, aber jetzt ist er zu uns gekommen. Das ist neu. Das hatte zuvor noch nie gegeben. Ein Geschehen von unfassbarer Tragweite. Der Schreiber des Hebräerbriefes versucht das in einem Satz zusammenzufassen, wenn er sagt in Kapitel 1, Vers 3, er, Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät im Himmel. Überlegt mal, das ist das Äußerste, was Gott tun konnte. Mehr geht nicht. Was er für seine Menschenwelt tun konnte, um die Lasten, die auf der Menschenwelt ruhten, wegzunehmen, die Schuld zu beseitigen, Rettung und ewiges Leben anzubieten. In der Mitte des Briefes wird das noch einmal betont, in Kapitel 8, Vers 1. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten der Majestät des im Himmel. Welche Lehren auch immer wichtig sein mögen, und ich halte manche Lehren für sehr wichtig, sie müssen immer die Hauptsache im Blick behalten. Jesus Christus, er ist unser Fürsprecher beim Vater. Er ist der Einzige, der Erlösung bewirkt hat und bis heute bewirken kann. Nur durch ihn haben wir den direkten Zugang zum Herzen des Vaters. Das gab es bis dahin nicht. Da waren so viele Schranken vorher. Da war der Priester, da war der Hohepriester, da waren bestimmte Handlungen, die der Mensch vollziehen musste. Jetzt wird gesagt, du kannst direkt zum Herzen Gottes. Dein Gebet trifft auf kein Hindernis. Der Mittler sitzt zur Rechten Gottes und er breitet deine Gebete vor Gott aus. Ein wunderbarer Gedanke. Und deswegen sagt der Schreiber hier in Kapitel 10, Vers 22, so lasst uns doch hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Der letzte Nachsatz, ihr spürt, worauf der abhebt, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Das ist doch unser Verständnis von der Glaubenstaufe. Der alte Mensch geht ins Taufwasser hinein. Wir haben uns dafür entschieden, von nun an soll Christus der Herr meines Lebens sein. Und dann hat er unser Herz und unser Gewissen gereinigt. Er hat unser ganzes Leben auf ein neues Ziel hin orientiert. Alles, was bis dahin unser Leben beschmutzt hatte, das hat er abgewaschen. Gesagt, so, du kannst neu beginnen, jetzt mach was draus. Und danach sind wir von Jahr zu Jahr tiefer in sein Wort eingeführt worden und unser Leben ist immer mehr von Christus, von seinem Wort bestimmt worden. Ich denke, so ist doch die Reihenfolge in unserem Leben, so erfahrt ihr das doch auch. Ja, ein festes Herz zu haben, das meint auch, fest in der Lehre zu stehen. Zu wissen, der Grund, auf dem ich stehe, ist sicher. Der wankt nicht. Dann ist da der nächste Bereich. Fest im Vertrauen. Das war ja jetzt kürzlich das Problem bei den Verhandlungen der politischen Parteien nächtelang. Jeder hat sein Programm, seine Lehre dem anderen hingestellt, aber keiner hat dem anderen über den Weg getraut. Keiner hat sich mit dem Anliegen des anderen eigentlich näher beschäftigt. Das ist mein Programm, das ist meine Lehre. Jesus weiß auch, wir Menschen lassen uns ja von einer Lehre überzeugen, wenn sie einsichtig und auch attraktiv ist. Aber Vertrauen und Liebe, da brauchen wir ein persönliches Gegenüber. Ich schenke jemand Vertrauen, den ich als mein Gegenüber als vertrauenswürdig kennengelernt habe. Am eindrucksvollsten sehe ich das bestätigt in der Familie von Maria und Martha und Lazarus. Wir kennen die Geschichte. Jesus hat sich dort gern aufgehalten. Das waren die zwei Plätze, wo er gerne war. Dort in Bethanien bei diesen drei, mit denen er befreundet war. Und das andere, da kommt ihr nicht drauf. Jesus hat sich gern aufgehalten, wo Kinder sind. Und ihr Vertrauen, das hat er gelobt und hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Er war nicht gern bei den Sadduzäern. Da berichtet Luther in seiner etwas derben Art, übersetzt er das, er hat mit ihnen gesprochen, dann ließ er sie stehen. Damit konnte er nichts anfangen. Und den Pharisäern hat er gesagt, weh euch, ihr geht nicht hinein ins Reich Gottes und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Ist doch furchtbar. Da war er nicht gern mit zusammen, mit solchen Leuten, mit Kindern schon. Lass sie doch zu mir kommen, sagt er. Ihnen gehört das Reich Gottes. Und bei Lazarus und Maria und Martha war er gern. Aber nun war Lazarus gestorben. Und Jesus kommt zu spät. Ich habe ein Fragezeichen dahinter gemacht. Ist Jesus eigentlich jemals zu spät gekommen? Ich bin auch deiner Meinung. Jesus kommt nie zu spät. Glücklicherweise. Aber Martha deutet das so an, indem sie sagt, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Großes Vertrauen, er wäre nicht gestorben, wenn du hier gewesen wärst. Aber jetzt bist du wenigstens gekommen. Sie kann Leid und Trauer mit ihm teilen. Und Jesus sagt ihr ein gutes Wort, dein Bruder wird auferstehen. Das hört sich für Martha so an, als wolle er den Todesfall abhaken. Dein Bruder wird auferstehen. Ja, sagt sie, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Bravo, Martha, du bist fest in der Lehre. Keine Frage für dich. Du weißt, er wird auferstehen am jüngsten Tage. Wissen das alle noch, die heute auf Kanzeln stehen? Wenn man den Statistiken glauben darf, von den Bischöfen sind's noch eine knappe Handvoll, die an die Auferstehung glauben. Und von den Pfarrern vielleicht 41%, wenn es hochkommt. Das ist doch der Kern dessen, was wir glauben. Sonst kannst du es doch vergessen, wenn es nur für diese Zeit ist. Glauben wir nur für diese Welt, dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen, sagt Paulus, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben. In 1. Korinther 15 diskutiert er das mit den Korinthern. Aber Jesus will sie einen Schritt weiterführen, ihr klarmachen, Auferstehung ist mehr als eine Lehrfrage. Ich weiß, er wird auferstehen. Er sagt, es hat mit meiner Person zu tun. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus verbirgt sich mit seiner Person für die Auferstehung. Er sagt, Martha, das ist meine Veranstaltung. Ich stehe als der vor dir, der die Auferstehung bewirkt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann sagt er, glaubst du das? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Sie glaubt nicht nur an die Lehre der Auferstehung, sie glaubt, dass Christus die Auferstehung ist. Und nach diesem Bekenntnis, da steigt eine Ahnung in dir auf. Da rief sie ihre Schwester Maria und sagt, der Meister ist da, er ruft dich. Hat er nichts davon gesagt. Aber sie weiß, jetzt muss Maria dabei sein. Jetzt wird etwas geschehen, das über alles Bisherige hinausgeht. Wenn Jesus zum Grab des Lazarus geht, das weiß sie, das ahnt sie. Da wird es nicht um einen Kondolenzbesuch gehen, um eine Kranzniederlegung, um ein Gesteck da niederzulegen. Vielleicht ist heute der Tag, der Ewigkeitssonntag, der Kondolenzgedanken und Besuche. Ich habe mal eine Frau erlebt, die sich dieser Pflicht ganz schnell erledigt hat. Sie fuhr mit dem Fahrrad, ich war auch auf dieser Straßenseite und beobachtete sie. Und da sah sie auf der anderen Straßenseite eine Frau in Schwarz vorübergehen, vielleicht eine Nachbarin oder Bekannte. Und vom Fahrrad aus rief sie, herzliches Beileid. Ich habe gedacht, was man alles so erledigen kann, vom Fahrrad aus. Dann fuhr sie zielstrebig weiter, sie hatte ja Besorgung zu machen. Das macht Jesus nicht. Er steigt ab. Er besucht die Leute. Und auch für Maria und Martha hat er mehr als herzliches Beileid. Er geht zum Grab. Und Martha kommt wieder ins Schwanken. Sie kann das gar nicht glauben, was da möglich werden könnte. Als der Stein weggerollt wird, sagt sie, er ist schon 4 Tage in Verwesung. Es ist unappetitlich, das Grab aufzumachen. Aber Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und mit machtvollem Wort ruft er Lazarus zurück ins Leben. Und das Kapitel schließt mit dem Gedanken, viele, die das gesehen hatten, glaubten an ihn. Jesus weiß, so sind wir Menschen. Wir wollen nicht nur das Wort, das gute Gotteswort hören in der Predigt, lesen in unserer persönlichen Andacht. Nein, wir wünschen uns so sehr, dass es sich auch in unserem Leben ereignet. Dass wir etwas Greifbares selbst erleben, damit wir ganz sicher sind. Gott kennt mich. Und er meint auch mich. Sein Wort gilt mir heute in meiner Situation. Seit Jahrzehnten begleitet mich ein Wort, ja sogar seit 1950. Ich kann es genau sagen. Ich weiß noch, an welcher Straße ich da ging und wo ich das an der Wand hängen sah. Und die Frau fragte, steht das wirklich in der Bibel? Und sie sagte, ja, wir können ja nachschauen. Sie ging ins Schlafzimmer und holte ihre Bibel und dann lasen wir Josua 1, Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Seitdem begleitet mich das. Das wird auch im Hebräerbrief noch einmal aufgegriffen, fast 1500 Jahre später. Da heißt es dann so in Hebräer 13, Vers 5, Gott hat gesagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Hast du das schon erlebt, dass Gott dich nicht im Stich lässt? Ich war 5 Jahre alt, ich konnte noch nicht lesen. Ich kannte auch das Wort Gottes noch nicht. Aber ich habe es erlebt. Unser Vater war krank geworden, er war selbstständig. Das Geld war alle. Unsere Mutter wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Und sie kniete mit uns Kindern nieder und breitete ihr Herz vor Gott aus und sagte, lieber Gott, ich habe nichts mehr für meine Kinder zu essen. Jetzt wende ich mich an dich. Und nach dem Gebet stand sie auf, die Arbeit geht ja weiter, ging aus der Tür. Vorne an der Treppe, die zu uns hochführte, in dem Flur, stand ein Korb. Ein halber Kürbis, ein Brot, ein Pfund Margarine, ein Stück Käse, ich glaube sogar ein Glas selbstgemachte Marmelade. Oh, die Engel kochen doch keine Marmelade ein. Nein, der Engel hieß Frau Kruska. Das war unsere Hauswirtin. Die hatte schon, ehe meine Mutter niederkniete mit uns, gedacht, was macht die junge Frau da oben mit ihren 4 Kindern? Später waren wir 6. Der Mann ist krank, der kann nicht unterwegs sein, kann kein Geld verdienen. Ach, hat sie wohl bei sich gedacht, ich bring ihr mal was rauf. Und während unsere Mutter betete, da war sie längst die Treppe hoch und hatte das hingestellt. Die Bibel berichtet von mehreren Stellen, wo es heißt, als du anfingst zu beten, da ging der Befehl im Himmel aus und jetzt bin ich gekommen. Oder dieses Wort aus Psalm 91, Vers 10 und 12 oder 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich auf Händen tragen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ist ja ein bisschen viel verlangt, nicht? Den Fuß nicht an einen Stein zu stoßen. Ich habe mich vor Monaten noch, wir haben an unserem Parkplatz so eine Mauer, die springe ich immer hoch, da bin ich mal zu kurz gesprungen, habe mir das Schienbein aufgeschlagen, mein Fuß an einen Stein gestoßen. Aber ich habe auch das andere erlebt. Das war auch noch in den 50er Jahren, weil ich noch Fahrrad fuhr zu der Zeit. In unser Städtchen hinein und genau an der Stelle, wo ich fahre, begegnen sich 2 Lastwagen. Und als Radfahrer, wenn Lastwagen sich begegnen in einer nicht so breiten Straße, hast du schlechte Karten. Und der auf meiner Seite hatte auch noch einen Hänger, kam immer dichter und mit einem Ruck, der fuhr schnell, riss er meinen Lenker herum und ich fand mich wieder stehend auf dem Fußweg. Ich war nicht mal hingefallen, aber den verdrehten Lenker mit dem Fahrrad, das hatte ich an der Hand. Ich weiß bis heute nicht. Meine Kleidung war nicht beschädigt, auch sonst nichts. Ich stand einfach da und hatte den verdrehten Lenker in der Hand. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Oder manchmal benutzt Gott ja Menschen als seine Boten. Da kommen nicht immer so himmlische Geistwesen, um einzugreifen. Dann nimmt der liebe Gott dich und sagt, heute bist du mein Bote. Das wird dir aber erst hinterher bewusst. Und wenn es dir bewusst wird, dann kommt große Freude auf. Ich war in Ostfriesland unterwegs, habe unsere christlichen Jugendbücher dort angeboten. Da war eine Frau und saß mit ihren Kindern am Tisch. Oh, sagt sie, das möchte ich gerne haben. Sie hat es auch bestellt. Aber dann hatte sie Tränen in den Augen und sagte, mein Mann, der ist Säufer. Der sitzt wieder mit dem Geld in der Kneipe und die Kinder haben nichts zu essen. Was hättet ihr gemacht? Das Gleiche, was ich gemacht habe. Ich bin in den nächsten Laden gegangen und habe so ein bisschen was gekauft. In den 50er Jahren konnte man schon was kriegen für 3 Euro, nicht 3 Mark, muss ich sagen. Bisschen Käse, Brot, Margarine und hab's denn hingebracht. 3 Mark habe ich ausgegeben. Schäme mich fast ein bisschen, das heute zu sagen, aber damals war es noch ein bisschen mehr wert. An dem Nachmittag, ich habe weiter meine Bücher angeboten, hat der liebe Gott mir 30 Mark geschenkt. Da war ich beschämt. Dass er mir zugewunken hat, hat gesagt, von dir lasse ich mir nichts schenken. Zehnfach gebe ich es dir wieder. Das sind so Erfahrungen, die man nicht vergisst. Denk dran, wenn Gott dich mal als Engel benutzen will, dass du nicht nur gebetet hast, hilf der kranken Nachbarin, sondern dass du hingegangen bist und hast ihr was gebracht, als Bote Gottes, um sie zu ermutigen. Ja, es ist schon ermutigend für uns, wenn zu dem gelesenen und gehörten Wort auch die persönliche Erfahrung dazukommt. So wird im Laufe des Lebens eine tiefe und vertrauensvolle Beziehung entstehen und ein festes Herz. Fest in der Lehre, fest im Vertrauen, das gibt auch guten Grund und Berechtigung für das Dritte, fest in der Siegesgewissheit. Vielleicht denkt jetzt jemand von euch heimlich, oh, ich bin kein Siegertyp. Ja, ist jemand hier kein Siegertyp? Dann beglückwünsche ich dich. Ich bin auch keiner. Aber ich habe einen guten Freund und der ist Sieger. In dessen Nähe halte ich mich auf und seine Hand halte ich fest. Der hat doch gesagt, ich werde dich nie im Stich lassen. Und darauf verlasse ich mich. Deswegen können wir mutig mit Johannes sagen, 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott hat für jeden von uns ein sieghaftes Leben vorgesehen. Vielleicht glaubst du gar nicht, dass du es führst. Und doch mag es so sein. Vielleicht bist du krank. Du hast Schmerzen. Du betest. Alles ist so geblieben wie vorher. Trotzdem bist du heute zum Gottesdienst gekommen. Du hast dich nicht von Gott abgewendet, wie Hiobs Frau empfohlen hat. Sage Gott ab und stirb. Guck doch mal, der kümmert sich doch nicht um dich. Du hast nie ernsthaft an seiner Liebe und Fürsorge zweifelt. Du hast seine Hand nicht losgelassen. Das ist doch sieghaftes Leben. Andere sind an dieser Frage gescheitert, du nicht. Das ist Sieg. Oder vielleicht leidest du unter einer Benachteiligung, die all deine Möglichkeiten im Leben einengt und begrenzt. Ich habe es bei den jungen Leuten immer wieder erlebt, auf der Marienhöhe als Lehrer und Seelsorger, wenn sie mit mir gesprochen haben. Die Mädels hatten immer ihre Sorgen, ach, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht attraktiv genug. Und die Jungens, ich bin nicht stark genug und sportlich genug. Und beide hatten das Problem, ach, wenn ich so intelligent wäre wie der Einser Schüler da und das leisten könnte, was da für Noten herauskommen. Lieber Gott, warum hast du mir so wenig zugeteilt, bist so sparsam gewesen bei mir, hast so Bremsen eingebaut. Bei den anderen bist du viel großzügiger gewesen. Aber du hast nur die gleiche Antwort bekommen, die Paulus bekommen hat, der sich auch mal bei Gott beklagt hatte, nicht? Ich könnte doch viel mehr leisten, wenn ich nicht diese Behinderung hätte, von der man bis heute nicht weiß, was es war. Ein Augenleiden auf jeden Fall, vielleicht Epilepsie oder was. Es war des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, nicht? Das sind schon harte Dinge, wo Paulus sagt, ach Mensch, wenn das nicht wäre, ich könnte auch das Doppelte leisten. Du hast nur die Antwort bekommen, 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und seitdem sagte ich, will mich von da an nur noch meiner Schwachheit rühmen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Du bist dann still geworden, du hast gesagt, ich will mich nicht länger beklagen. Ich will das Beste aus dem machen, was Gott mir geschenkt hat. Er liebt mich so, wie ich bin, so hat er mich ja geschaffen. Ich will mich auch nicht länger mit anderen vergleichen. Das Beste aus meinen Möglichkeiten machen, wenn du so weit bist, das ist sieghaftes Leben. Andere sind daran gescheitert, du nicht. Du hast gelernt, das Wichtigste im Leben kann man nicht erarbeiten und erkämpfen, das wird dir geschenkt. Mir ist so viel geschenkt worden im Leben, wofür ich gar nichts getan habe. Gott hat's mir einfach geschenkt. Und wenn du dankbar ein Siegeslied anstimmen darfst, aus Luthers Lieblingspsalm 118, Verse 15 und 16, dann vergiss auch nicht den Kehrreim. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Meine Lieben, der Tag müsste noch kommen, aber der wird nie kommen, an dem die Rechte des Herrn nicht den Sieg behielte. Deswegen wird man auch in Zukunft von uns als Gläubigen sagen, Psalm 84, Vers 8, sie erhalten einen Sieg nach dem anderen, dass man sehen muss, der rechte Gott sei zu Zion. Hier steht wörtlich im Urtext, sie gehen von Kraft zu Kraft, bis sie vor Gott erscheinen auf Zion. Bis sie vor Gott erscheinen. Zur Siegesfeier. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass es gar nicht allein um deinen und meinen Sieg geht? Der Kampfbereich ist viel größer, der in dieser Welt tobt. Der Aufruhr, der sich gegen Gott erhebt und richtet. Es geht vielmehr um seinen Sieg. Alles Unerklärbare in dieser Welt, und es ist viel Unerklärbares, was uns die täglichen Nachrichten ins Wohnzimmer hineinbringen an Bildern, das ist viel stärker Gottes Angelegenheit als deine und meine. Deshalb, wenn du einmal ratlos bist und hilflos dich fühlst, deine Ohnmacht spürst, dann knie doch einfach nieder, ich hab's oft getan, und hab zu Gott gesagt, du hast die Verantwortung. Bitte lass mich dir vertrauen. Gott wird siegen. Er hat schon gesiegt. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, da war der Sieg schon errungen. Dauerte noch 3 Tage, bis es andere gemerkt haben. Zuerst die Wächter am Grab, dass sie den Sieg nicht verhindern konnten. Die fielen doch platt um, als Jesus auferstanden ist. Das war der Sieg. Bei den Jüngern hat's noch ein bisschen länger gedauert, bis sie das begriffen hatten. Bei der Siegesfeier sollen wir Gottes Gäste sein. Das ist die Rolle, die er uns zugedacht hat. Und ich rufe dir heute Morgen zu, du kannst das Ziel erreichen, du kannst Sieger sein. Himmlische Wesen bieten dir die Hand. Nur eins ist Not. Ein festes Herz. Fest in der Lehre, fest im Vertrauen, fest in der Siegesgewissheit. Gott möge uns das in seiner Freundlichkeit schenken. Dafür möchte ich jetzt mit euch beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir freuen uns, wir sind begeistert bei dem Gedanken, dass du für uns ein sieghaftes Leben vorgesehen hast. Und wir bekennen dir, manchmal fühlen wir uns nicht als Sieger. Wir erleben auch Niederlagen. Lass uns daran erinnert werden, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist hoch erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Lass uns wissen, Herr Jesus, dass wir an deiner Hand von Kraft zu Kraft gehen können, bis wir vor Gott erscheinen, zur Siegesfeier. Darauf freuen wir uns. Wir bitten dich, lass uns deine Hand festhalten. Ich bitte dich für diese Gemeinde. Du wolltest sie wachsen und zunehmen lassen in allen Stücken, dass sie deinen Sieg darstellen in ihrer Umwelt, jeder einzelne von uns. Möge dein Segen und Frieden uns begleiten. Und alles, was uns bewegt, fassen wir zusammen in dem Gebet unseres Herrn, das wir gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.